Alright. Hallo, guten Morgen zusammen. Wie Nora gesagt hat, wir sind im letzten Teil von der Serie Kämpfe, die niemand sonst sieht. Und ich glaube, es ist eine Predigtserie, wo wir auch verschiedene Sachen erlebt haben. Auch, glaube ich, in uns persönlich, im Leben von der Church. Und es ist um mentale Gesundheit gegangen. Wir haben verschiedene Themen angeschaut, wie negative Gedanken, wir haben Angst gesehen, Trauma, Stress. Und heute möchte ich über Depressionen reden und auch darüber reden, was man auf keinen Fall darf vergessen, wenn man gegen Depressionen kämpft. Und ich möchte zuerst mit einer Story von einer fiktiven Person starten. Und die Person ist wirklich fiktiv, die gibt es nicht. Okay, am Schluss würde ich nicht sagen, übrigens, das bin ich. Oder übrigens, das ist Nora, das ist der Theo, das ist wirklich eine fiktive Person. Und sagen wir, die Person heißt Roland. Gibt es einen Roland da in dem Saal? Sonst tun wir den Namen ändern. Gut, Roland. Der Roland ist jemand, den man einfach gern haben muss. Der Roland ist die Seele von jeder Party. Er ist der Grosszügigste, er ist der Beste, er ist der Freundlichste, er verpasst keine Chance. Jeder und jede zu ermutigen in seinem Umfeld, jede Person, die er kennt. Wenn du etwas vom Roland hörst, das ist einfach nur Ermutigung. Das ist einfach Freude. Und wenn du ihn mal kennenlernen würdest, würdest du sagen, wow, ich möchte, dass der Roland mein bester Freund wird. Weil der ist einfach grossartig. Und wenn du mit ihm ein langes Gespräch hast, ein Gespräch, das Leben spendet, du würdest keine Ahnung haben, dass er an dem Morgen eigentlich im Bett hätte bleiben wollen. Eigentlich hätte er niemanden treffen wollen. Aber er hat all seine Motivation zusammengekratzt von irgendwo und er hat sich trotzdem entschieden, bewusst in den Tag zu starten. Und du wirst auch nicht wissen, dass er seine ganze Energie dafür aufgewendet hat, die er an diesem Tag hatte, um mit dir zu reden, um dir das Beste von sich zu geben. Weil von außen sieht er mega gut aus. Er sieht mega happy aus. Aber innerlich ist er hoffnungslos. Innerlich ist er leer, ist er ängstlich. Er ist allein. Weil der Roland kämpft seit Jahren gegen chronische Depression. Und vielleicht, wenn du davon hören, dass es am Roland so geht mit Depressionen, wirst du sagen, ja komm Roland, dir geht es schon gut. Schau das Leben an, das du hast. Du hast vielleicht einfach ein bisschen viel zu tun im Moment, du bist vielleicht ein bisschen traurig. Es wird dir schon wieder gut gehen. Es kommt schon gut. Und er würde dir wollen sagen, aber er kann es nicht. Aber er würde dir sagen, dass Depression nicht einfach traurig war, sondern es ist konstante Freudlosigkeit. Es ist Leere, es ist Gefühlslosigkeit, es ist eine absolute Hoffnungslosigkeit. Es ist ein Zustand von Schuldgefühl, von Wertlosigkeit, wo sogar zu Suizidgedanken führen können. Und das Problem ist, der Roland hat genug oft gehört, oder genug auf das Gefühl bekommen, dass er nicht darüber reden darf. Nicht an der Uni, wo er studiert, nicht in seiner Familie, nicht am Arbeitsplatz, weil Leute ihn wegen seiner Depression stigmatisieren. Sogar auch in den Kirchen, die er besucht hat. Und er hat keinen sicheren Ort, um über seine Depressionen zu reden. Und so geht es am Roland. Und wenn du sagst, wow, wie krass, das Leben vom Roland muss schon schwierig sein. Hey Church, so geht es nicht nur am Roland, unserem fiktiven Charakter heute, sondern ganz, ganz vielen Menschen in der Schweiz. Die letzte Statistik sagt, dass etwa 9% von der Schweizer Bevölkerung gegen Depressionen kämpft oder gegen depressive Episoden. Und Frauen sind stärker davon betroffen als Männer. Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen auf der ganzen Welt. Und Depression unterscheidet nicht zwischen Nicht-Christen und Christen oder zwischen Supergeistlichen und gar nicht Geistlichen oder nicht so Geistlichen. Alle von uns können mal gegen Depressionen zu kämpfen haben. Und wenn du heute da bist und du sagst, hey, ich bin eigentlich wie der Roland oder ich kämpfe gerade gegen Depressionen, ich möchte dir sagen, dass du nicht allein bist. Okay? Und das sage ich nicht einfach so, das haben wir immer wieder gesagt in der Serie, aber du bist wirklich nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist nicht der Einzige oder die Einzige, die dagegen kämpft oder gekämpft hat. Auch nicht bei uns hier in dieser Church. Und Gott sieht dich. Und er ist interessiert. Und er möchte dir helfen, wenn du das zulässt. Und ich möchte am Anfang von dieser Predigt noch beten, dass Gott zu uns allen kann reden kann, in einer persönlichen Art und Weise. Das ist gut. Vater im Himmel, danke für deine Gegenwart. Vater, danke für deinen Frieden und deinen Trost. Und ich bitte auch für deine Kraft. Ich bitte für richtige Worte, dass dein Geist durch mich kann reden und das bringen, was du möchtest, dass heute wir alle hören. Vater, danke, dass du der Vater bist vom Frieden, dass du die Quelle bist von Hoffnung in unserem Leben. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Hey, ich hoffe, dass der Start nicht zu tief war und ich hoffe auch nicht, dass diese Message eine deprimierende Message wird. Aber Depression ist sehr ein sehr komplexes Phänomen. Es ist eine sehr komplexe Sache. Und wie wir immer wieder in dieser Serie gesagt haben, ich bin kein Experte in psychischer Gesundheit. Okay? Ich bin kein Psychologe, ich habe das nicht studiert, ich bin kein Psychiater. Aber wir schauen uns das Thema an von einer geistlichen oder von einer biblischen Seite, besser gesagt. Und wir versuchen auf diese Themen und auf das Thema heute auch Antworten zu geben. Aber zuerst, was sind so die Hauptursachen für Depressionen? Es gibt ganz, ganz viele Ursachen, aber hier einfach mal vier Ursachen. Es gibt biologische Ursachen, es gibt beziehungsbedingte, es gibt umstandsbedingte und dann gibt es auch geistliche Ursachen. Biologische Ursachen sind zum Beispiel chemische Ungleichgewichte in deinem Körper oder in deinem Hirn, die einen Einfluss haben auf deine Gefühle, auf deine Emotionen. Es kann sein, dass du zum Beispiel mal chronische Schmerzen gehabt hast, die sich dann aber auch auf deine Psyche ausgewirkt haben. Vielleicht fehlen dir auch bestimmte Nährstoffe oder du hast vor kurzem ein Baby bekommen. Viele Frauen leiden an postpartaler Depression. Oder es kann auch sein, dass deine Hormone nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten funktionieren. Das kann bei Frauen passieren, aber auch bei Männern kann das passieren. Vielleicht schläfst du nicht genug, vielleicht machst du nicht genug Sport oder du isst nicht so gesund oder du bekommst nicht so viel Sonnenlicht, Vitamin D, das ist extrem wichtig. Das sind so biologische Gründe für Depressionen. Dann gibt es auch beziehungsbedingte Ursachen. Vielleicht kann es sein, dass deine Ehe durch eine schwierige Zeit geht oder du hast Probleme mit Menschen, die du eigentlich gern hast. Oder wegen Stress oder aus anderen Gründen. Hast du dich von den Leuten, die du eigentlich mega gerne hast, auch distanziert und du hast seit längerer Zeit keine echte Gemeinschaft? Es gibt auch umstandsbedingte Ursachen. Das heisst, es kann sein, dass du jemanden verloren hast, der dir nahe gestanden ist und du wünschst dir, du könntest noch einmal, noch ein letztes Mal mit dieser Person reden. Oder du hast eine Art Trauma erlebt oder du hast finanziell alles gemacht, was du hast können machen. Aber du hast nicht mehr mithalten und du musst Konkurs anmelden. Oder deine Kinder sind schneller älter geworden, als du wolltest. Und sie wohnen nicht mehr bei dir. Sie sind nicht einmal in dem Land, wo du wohnst. Oder für die unter uns, die ein bisschen älter sind. Es könnte sogar sein, dass du dich auf deine Pensionierung freust. Und dann sagst du, hey, dann werde ich endlich alles machen können, was ich immer machen wollte. Ich werde das Leben endlich geniessen. Und dann bist du pensioniert und du fragst dich, hey, wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich meine Aufgabe auf dieser Welt? Und du gehst in eine Depression hinein. Aber es können auch geistliche Ursachen sein. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern wir haben sehr reale geistliche Kämpfe. Und zwar gegen die Finsternis, wo alles, was Gott wichtig ist, alles, was Gott liebt, möchte stellen, töten und zerstören. Und nichts ist Gott so wichtig wie du. Nichts ist ihm so wichtig wie du. Und das heisst, es gibt verschiedene Ursachen. Es gibt biologische, es gibt beziehungsbedingte, es gibt umstandsbedingte und dann gibt es auch geistliche Ursachen. Depressionen sind, wie gesagt, komplex und ich will das Thema auf keinen Fall vereinfachen. Okay? Ich will es gar nicht verkleinern. Aber ich möchte heute aus einer geistlichen Perspektive reden. Und ich möchte einen Mann aus dem Alten Testament genauer anschauen, und das ist der Jeremia. Und Jeremia war ein sehr deprimierter Mann Gottes. Irgendwie passt das nicht zusammen, oder? Ein deprimierter Mann von Gott. Er war ein Prophet. Er hat im Namen von Gott geredet. Er hat Gott vor dem Volk vertreten. Und doch war der Jeremia jemand, der einen grossen Glauben hatte. Und trotzdem war er mal an einem sehr tiefen, dunklen, verzweifelten Ort in seinem Leben. Und ich möchte ein bisschen Kontext geben, bevor wir die Stelle in den Klagelieder anschauen. Damit wir auch seine Depressionen ein bisschen besser verstehen können. Wir befinden uns an dem Punkt im Jahr etwa 587 vor Christus. Und der Tempel Salomo in Jerusalem steht etwa schon 400 Jahre. Der Tempel, das ist der Ort, wo Gott seinem Volk begegnet hat. Eigentlich ist das auch das Zentrum vom Leben vom Volk Israel. Und dann, wir haben keine Zeit, um das alles noch genauer anzuschauen, aber dann wird der Tempel im Krieg komplett zerstört vom babylonischen Reich. Der Jeremia erlebt selber die Zerstörung vom ganzen Tempel aus erster Hand. Nicht nur vom Tempel, sondern von der ganzen Stadt erlebt er mit seinen eigenen Augen. Er muss zuschauen, wie seine Familie ermordet wird, seine engen Freunde gefangen, genommen werden. Er muss sich anschauen, wie Menschen ins Exil, in ein fremdes Land geschickt werden. Und vor allem muss er auch zuschauen, wie sein Heimatland, sein Zuhause, seine Stadt komplett zerstört wird. Und er hat das alles gesehen. Und er geht in eine mega Depression rein. Er hat nicht gewusst, was er machen soll. Er hat nicht gewusst, wo er Hilfe holen soll. So wie viele von uns, die gegen Depressionen kämpfen. Und wir lesen in den Klagelieder im Kapitel 3 eine Stelle, wo er wirklich seinen inneren Zustand ganz, ganz genau beschreibt. Wenn du noch nie gehört hast, wie es sich anfühlt, Depressionen zu haben, lies mal das. Und wir werden das jetzt vorlesen, aber dann kannst du das vielleicht noch in dieser Woche mal genauer anschauen. Wir lesen, der Jeremia sagt: Seht mich an, wie viel Elend muss ich ertragen? Ich bin der Mann, den Gott mit seiner Rute schlägt. Voller Zorn hat er mich fortgejagt und immer tiefer in die Finsternis getrieben. Bitteres Leid und Trauer haben mich überwältigt. Gott selbst hat mich darin eingeschlossen. In völliger Dunkelheit lässt er mich zurück, als wäre ich schon lange tot. Mit schweren Ketten hat er mich gefesselt und mein Gefängnis mit hohen Mauern umgeben. Wenn ich schreie und um Hilfe rufe, so verschließt er sich meinem Gebet. Was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr. Du, Herr, hast mir alles genommen. Das sagen wir manchmal, oder? Wenn es uns wirklich so schlecht geht, so an einem tiefen Punkt sind, Herr, du bist schuld. Herr, du hast mir alles genommen. Darum sagte ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Der Mann von Gott ist am Boden zerstört, er sagt selber. Er sagt, ich bin am Boden zerstört. Er hat in dem Moment überhaupt keine Hoffnung mehr. Seine Seele ist am Ende. Und ich möchte in den nächsten Minuten über zwei Sachen reden, die so krass wichtig sind, dass wir nicht vergessen, wenn wir mal gegen Depressionen kämpfen und wo wir auch im Leben von Jeremia sehen. Zwei Sachen, die wir auf keinen Fall dürfen vergessen, wenn wir mal gegen Depressionen kämpfen. Und das Erste ist, dass deine Gefühle gültig und berechtigt sind, aber sie sind nicht für immer. Deine Gefühle, die gibt es, die sind gültig, die sind berechtigt, die sind legitim, aber sie sind nicht für immer. Deine Gefühle sind real und sie spielen eine enorm grosse Rolle in deinem Heilungsprozess. Es gibt Experten, die sagen, dass nur schon das Anerkennen und das Benennen von Gefühlen einen Weg aus der Depression kann darstellen. Das heisst, wenn du gerade hoffnungslos bist, was kannst du machen? In dem Zusammenhang kannst du sagen, hey, okay, ich bin hoffnungslos. Nur schon das Anerkennen, das Aussprechen, das Aufschreiben von dem bringt schon einen ersten Schritt. Das heisst, ehrlich sein mit sich selber. Sei ehrlich mit dir selber als erstes. Gib dir selber die Erlaubnis über deine Gefühle mit dir selber zu reden. Es ist okay, wenn du das nicht mit jemandem machen willst, aber wenigstens mit dir. Wer redet mit sich selber? Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin. Yes, danke, eine Person mehr in diesem Saal redet mit sich selber, okay? Vielleicht, anyways. Wenn du mit dir selber redest, hey, anerkenne deine Gefühle. Sag, okay, mir geht es nicht gut. Sag es zu dir selber. Nur schon das bringt viel. Was fühlst du gerade? Es kann sein, dass du sagst, ich bin verärgert. Ich bin verletzt. Ich bin müde. Ich bin gestresst. Wenn du gerade in einer Depression bist, dann sagst du vielleicht, ich fühle mich leer. Ich habe Angst. Oder ich weiß einfach nicht, was ich für Gefühle habe, weil ich mich selber nicht spüren kann. Das kann auch ein Gefühl sein, dass du kein Gefühl hast. Und es hat vor ein paar Jahren eine Studie gegeben mit Vogelspinnen. Hat jemand Angst vor Spinnen? Super. Oh, sorry, Nicole, es tut mir leid, wir werden jetzt kurz über Spinnen reden. Über Vogelspinnen. In dieser Studie haben sie Menschen ausgewählt, die Angst vor Spinnen hatten. Oder haben. Und sie haben so eine grosse Vogelspinne in einen Käfig gesetzt. Und dann haben sie die Leute, die Angst vor Spinnen haben, haben sie dann vor dem Käfig gestellt. Und sie haben dann die Gruppe von Leuten in 4 Gruppen aufgeteilt und haben ihnen 4 verschiedene Aufgaben gegeben. Bei der ersten Gruppe haben sie gesagt, hey, benennt eure jetzigen Gefühle. Okay, schreibt sie auf. Zum Beispiel, ich habe Angst vor Spinnen. Okay, wenn das das Gefühl ist, dann schreib es auf. Der zweite Gruppe haben sie gesagt, macht einfach Beobachtungen. Allgemeine Feststellungen ohne Gefühl. Wie zum Beispiel, die Spinne ist in einem Käfig. Oder die Spinne ist gross. Super. Der dritte Gruppe haben sie gesagt, schreibt etwas ganz Irrelevantes, Unwichtiges auf. Zum Beispiel, heute ist Sonntag. Oder es regnet heute. Und der vierte Gruppe haben sie gesagt, macht nichts. Schreibt nichts, gar nichts auf. Eine Woche später haben sie die 4 Gruppen wieder zusammengebracht und sie haben sie dann vor den Vogelspinnen wieder gestellt. Aber das Mal war die Spinne nicht in einem Käfig, sondern frei. Und dann haben sie die Reaktionen gemessen am Körper, also Herzschlag, Schweiß und so weiter. Und sie haben dann entdeckt, dass von den 4 Gruppen bei weitem die Gruppe war, die eine Woche vorher ihre Gefühle aufgeschrieben hat, ihre Gefühle, also die erste Gruppe, besonders gut durchgekommen ist. Sie sind weniger nervös gewesen. Viele von dieser ersten Gruppe haben sogar die Spinnen können anlängen. Und wie sie dann in anderen Folgestudien daraus gelernt haben, oder was sie daraus gelernt haben, ist, dass das Benennen von Gefühlen ein Anfang von der Veränderung kann sein. Deine Gefühle können etwas aufmachen, dass Gott etwas verändern kann. Also tu nicht so, als ob deine Gefühle nicht da wären. Gott hat dir Emotionen gegeben. Aber der Punkt ist, sie sind gültig und sie sind berechtigt. Sie sind legitim und sie sind da. Wir können unsere Gefühle nicht einfach weg von uns schieben. Die sind da, aber sie sind nicht für immer. Also wenn du erkennst, dass sie nicht dauerhaft sind, wenn du sie identifizierst, wenn du kannst sagen, ich fühle mich allein, ich fühle mich verzweifelt oder ich fühle mich hoffnungslos, wenn du sie benennst, dann öffnet das ein Fenster, wo Gott genau die Gefühle kann verändern kann. Und weil unsere Emotionen vorübergehend sind, weil unsere Gefühle auf und ab gehen, was ich heute fühle, kann sich anders nächste Woche anfühlen. Darum ist es sehr wichtig, dass wir keine dauerhaften Entscheidungen treffen auf der Grundlage von unseren vorübergehenden Emotionen. Wir dürfen nicht nur dauerhafte Entscheidungen treffen, sondern auch keine dauerhaften Schlussfolgerungen ziehen. Wenn etwas passiert in deinem Leben und du sagst, oder ein Mann hat dich verletzt und du sagst, alle Männer sind so, alle Menschen sind so, oder alle Kirchen sind so, nein. Wir dürfen keine dauerhaften Entscheidungen oder Schlussfolgerungen machen, die aufgrund von vorübergehenden Gefühlen basieren. Und wenn du Angst hast, wenn du dich bedroht fühlst, wenn du verletzt worden bist, was möchtest du machen? Du möchtest vielleicht deinem Kollegen, der dich verletzt hat, keine Chance mehr geben. Vielleicht willst du auch mit Gott abschließen. Du möchtest vielleicht sogar den Glauben aufgeben, je nachdem, was passiert ist. Alles aufgrund von deinen Gefühlen. Und dann, was passiert? Du sagst vielleicht, hey, ich kaufe mir jetzt eine Flasche Whisky oder Captain Morgan oder was auch immer. Und ich gehe heim und ich betrinke mich. Oder ich baue einen Mauer um mich herum und ich lasse nie mehr zu, dass mich jemand verletzt. Und was dann passiert, wenn du dich so isolierst, dann steigerst du dich rein in deine eigenen Gefühle. Und was kann passieren, ist mega, mega krass sein. Weil das ist deine Sackgasse. Und am dunkelsten Punkt, irgendwann, wenn du dich reinsteigerst und es geht exponentiell gegen oben, in deiner Isolation, in deinen Gefühlen, irgendwann wirst du denken, dass das Leben nicht mehr wert ist. Dass es sich überhaupt nicht lohnt, da zu sein. Und genau dort, dein geistlicher Feind, der möchte stellen, töten und zerstören, alles, was Gott wichtig ist, dein geistlicher Feind, er wird sagen, hey, mach's. Dein Leben ist nicht wert. Es wird sich nichts ändern, wenn du nicht mehr da bist. Oder vielleicht sogar, es wird allen besser gehen, wenn du nicht mehr da wärst. Und in dem Moment, wegen deinem Gefühl, wirst du das Gefühl haben, dass das alles wahr ist. Aber ich möchte dir etwas sagen heute Morgen. Unter keinen Umständen ist das wahr. Unter keinen Umständen auf dieser Welt ist es wahr, dass dein Leben nicht wert ist. Gott hat ganz genau gewusst, was er gemacht hat, als er dich kreiert hat. Und er hat mit einer Absicht und auch für eine Absicht auf diese Welt geschickt. Und darum sage ich noch einmal, bitte mach keine bleibenden Entscheidungen oder Schlussfolgerungen aufgrund von Gefühlen, die vorübergehend sind. Deine Gefühle sind real, aber sie können dich nicht leiten. Und das Zweite heute ist, deine Situation mag sich hoffnungslos anfühlen, aber mit Gott gibt es immer Hoffnung. Es kann vielleicht hoffnungslos aussehen, aber mit Gott gibt es immer Hoffnung. Das ist der zweite Punkt. Es fühlt sich manchmal so an, oder nicht so an, oder so an, dass es keinen Ausweg gibt. Du glaubst es vielleicht nicht, dass es überhaupt Hoffnung kann geben zu in deiner Situation. Aber Gott kann uns immer Hoffnung geben. Und das sehen wir auch im Leben von Jeremia. Wir lesen weiter in Vers 20 bis 23. Da sagt er, haben wir vorher gelesen, und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. Und an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Eine Hoffnung bleibt mir noch, sagt er. Der Jeremia ist am Boden zerstört, aber er hat genug Kraft, um noch zu sagen, hey, es gibt noch eine Hoffnung. Und an dieser Hoffnung möchte ich festhalten, und zwar trotz allem, trotz meiner Umstände, trotz der Depression, trotz der Dunkelheit, trotz der Gefühle, die ich gerade habe. Ich möchte trotz allem festhalten, die Güte des Herrn hat kein Ende und sein Erbarmen hört niemals auf. Und im hebräischen Text steht da wortwörtlich, durch die Güte des Herrn sind wir noch nicht am Ende. Wie cool ist das, oder? Durch die Güte des Herrn sind wir noch nicht am Ende. Es kann sich so anfühlen, als ob du am Ende bist, aber durch die Güte vom Herrn, durch die Liebe vom Herrn, von Gott, sagt eine andere Übersetzung, durch die Liebe von Gott sind wir noch nicht am Ende. Weil Gott so gut ist, weil er es so liebt, sind wir noch nicht am Ende. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Es kann sich so anfühlen, als ob, hey, jetzt ist fertig. Es ist der letzte Punkt in meinem Leben. Aber Gott ist noch nicht fertig. Genau an dem Punkt sagt der Jeremia, aber eine Hoffnung. Aber es gibt noch Hoffnung. Und Gott ist dort. Genauso, wenn du das Gefühl hast, du bist am Boden. Es gibt keinen Ausweg. Gott ist dort und er hat ihn nicht vergessen. Und dann sagte Jeremia, sein Erbarmen hört niemals auf. Und das Wort auf Hebräisch für Erbarmen hat den gleichen Ursprung wie Mutterlieb. Und das steht immer für einen sicheren Ort. Für einen Ort, wo das Leben kann anfangen kann. Wo Leben kann gestärkt werden kann. Wo Leben kann geschützt werden kann. Das ist so cool, oder? Das heisst, wenn es steht, Gottes Erbarmen, das ist Gottes Schutz. Gottes Leben, Gottes Stärke ist jeden Morgen neu. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Seine Gegenwart ist jeden Morgen neu. Gott gibt dir genug Gnade für jeden Tag. Er gibt dir dein tägliche Brot, seine tägliche Gegenwart gibt er dir. Es gibt immer Hoffnung, auch wenn es hoffnungslos aussieht. Das heisst, was machen wir, wenn wir dann am Boden zerstört sind, wie der Jeremia? Erstens, wir anerkennen, wie es uns geht. Wir identifizieren unsere Gefühle und wir sagen, ja, voll, hey, ich habe keine Hoffnung mehr. Denn was du kannst dann machen, ist im gleichen Zug, kannst du sagen, und das ist extrem wichtig, kannst du anerkennen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und das braucht mega Mut. Wir haben es vor ein paar Wochen auch schon gesagt, Hilfe in Anspruch nehmen, ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern ist ein Zeichen von Weisheit. Es ist nicht ein Zeichen, dass du eine schwache Person bist, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst, sondern ist ein Zeichen, dass du eine weise Person bist. Also nimm Hilfe in Anspruch, professionelle Hilfe in Anspruch, wenn du das brauchst. Vielleicht musst du mit einem Coach reden, mit einem Life-Coach oder so, oder mit einem Seelsorger, oder mit einem Psychologen, mit einem Therapeut, mit einem Psychiater. Vielleicht musst du einen Arzt suchen, der deine Blutwerte und andere Werte analysiert und dir das kann geben, was du brauchst. Das ist weise. Das ist nicht ungeistlich, gerade in unserem Kontext, im Kirchenkontext. Das ist nicht ungeistlich, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst. Nimm dir die Hilfe. Hol dir die Hilfe, die du brauchst, von allen Seiten. Vielleicht musst du auch in der Ernährungsberatung, I don't know, oder du musst wieder Sport machen oder überhaupt anfangen mit Sport. Oder du kannst auch dir deine Gefühle aufschreiben und Zeit oder mehr Zeit mit Gott verbringen. Du suchst Gott, du betest zu deinem Gott. Oder du gehst überhaupt oder wieder in eine Connect Group und du hast wieder Freunde um dich herum. Freunde, die wirklich für dich da sind, die dich herausfordern wollen, aber auch ermutigen. Und wie wir letzte Woche von unserer Gastrednerin Melina gehört haben, wir heilen in der Gemeinschaft und nicht außerhalb. Wir heilen, wenn wir in der Gemeinschaft bleiben, nicht außerhalb der Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Wir sind besser, wenn wir zusammen sind. Und vielleicht kann der Dave und der Joel führen. Was auch immer das ist, ich glaube, in dem, dass du all diese Schritte machst, es werden viele Sachen passieren. Es werden vielleicht auch unsichtbare Sachen passieren, die dann mega, mega viel Zeit kann dauern. Oder vielleicht geht es schneller, als du das erwartest. Ich weiß es nicht. Aber etwas, was auch wird passieren, langsam aber sicher, wird sich auch deine Körperhaltung ändern. Und warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass deine Körperhaltung sich ändert? Wenn du in der Depression bist, oder wenn du mit jemandem redest, der gerade eine Depression durchgeht, wie sieht diese Person aus? Seine Schultern, die zeigen wahrscheinlich gegen runter. Die Person ist nicht unbedingt voll selbstbewusst und redet laut, sondern die Person ist vielleicht so und redet leislich oder will gar nicht mit jemandem reden oder lacht gar nicht oder wenn die Person redet, dann ist es mega leislich, wenn sie überhaupt etwas sagt. Aber in dem, dass wir das machen, was wir heute gesagt haben, ich glaube, unsere Körperhaltung fängt sich langsam an zu ändern. Weil deine ganze Körperhaltung zeigt, dass es etwas Tieferes drin gibt, wo das unsere beeinflusst. Und ich kann das gar nicht beweisen, aber ich glaube, wo der Jeremia gesagt hat, ich habe keine Hoffnung mehr. Seine Haltung war wahrscheinlich schon so. Und dann sagt er aber eine Hoffnung. Eine Hoffnung gibt es noch. Von so zu eine Hoffnung gibt es noch. Und an dieser Hoffnung möchte ich festhalten. Deine Körperhaltung zeigt, wie es dir innerlich geht. Aber deine Körperhaltung kann auch deine Stimmung verändern. Und vielleicht war der Jeremia voll down gewesen, mit dem Blick gegen oben. Aber dann hat er seine Haltung geändert. Und er hat gesagt, hey, eine Hoffnung habe ich noch. Und vielleicht hat er sogar seine Hand zum Himmel erhoben. Vielleicht hat er seine Hand erstreckt. Und was heisst das? Das ist ein Zeichen von, hey, ich gebe auf. Ich kann nicht mehr. Gott übernimmt du wieder oder überhaupt die Kontrolle. Ich kann nicht mehr. Das ist auch ein Zeichen von Sieg. Oder? Wir geben auf vor Gott, wir kapitulieren vor Gott, aber wir finden den Sieg wieder in ihm. Schauen wir dann, was der Jeremia noch sagt. In Vers 24 bis 26 sagt er, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Wie cool ist das? Der Herr ist mein Teil. Du kannst auch sagen, der Herr ist mein Ein und Alles. Und das, dann sagt er, hey, so rett meine Seele. Das spricht meine Seele. Und so oft, das ist ein Teil von dem Vers, wo wir einfach überspringen oder übersehen. Und dabei ist er so wichtig. Weil manchmal müssen wir zu unserer Seele sagen, Seele, du musst jetzt reden. Wir müssen zu uns selber auch predigen. Wenn du das noch nie gemacht hast, fang an, zu dir selber zu predigen. Es wird dein Leben verändern. Und er sagt, der Herr ist gut. Und es lohnt sich, schweigend zu warten auf die Rettung von Gott. Es lohnt sich, auf seine Rettung zu warten. Ich weiß nicht, was du zu dir musst selber sagen, aber auf jeden Fall, ich glaube, es hat zu tun mit dich selber daran erinnern, wer Gott ist. Was kannst du sagen? Du kannst sagen, hey, du Gott, du bist mein Schild. Du bist meine Herrlichkeit. Du bist mein Zufluchtsort. Du bist meine Stärke. Gott ist meine Hilfe in der Not. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er erquickt meine Seele. Und auch wenn ich im Tal vom Todesschatten bin, auch wenn es sich mega dunkel anfühlt, der Herr, was macht er? Er tut den Tisch vorbereiten. Er deckt den Tisch vor meinen Feinden, vor meinen Problemen, Herausforderungen. Und ich kann seine Gegenwart erleben. Du tröstest mich, Herr. Sag es zu dir selber. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen, alle Tage von meinem Leben. Was habe ich jetzt alles aufgelistet? Das sind die Wahrheiten aus der Bibel. Das ist nicht irgendetwas, was jemand geschrieben hat, sondern das sind Sachen, die in der Bibel stehen, in den Psalmen stehen, wo du kannst wiedernehmen und das Wort zu dir selber predigen, das Wort laut beten, bei dir daheim, wo auch immer du bist. Ich glaube, es gibt Zeiten zum Leisling sein, aber dann gibt es auch Zeiten zum Laut sein und deine Körperhaltung ändern und auch anfangen, mit sich selber zu reden oder zu uns selber zu predigen. Deine Gefühle sind gültig, die sind berechtigt, sie sind real, aber sie sind nicht für immer. Es mag sich so anfühlen, dass deine Situation komplett hoffnungslos ist, aber mit Gott gibt es immer Hoffnung. Und wenn er auf dem Thron sitzt von deinem Leben, dann gibt es Hoffnung in deinem Leben. Es gibt immer Hoffnung. Und vielleicht sagst du, ja, wären dann aber meine Depressionen sofort weg gewesen? Das weiß ich nicht. Okay, es kann sein. Es kann sein, dass Gott ein Wunder tut. Aber manchmal musst du auch durch einen längeren Prozess durchgehen, weil es ist komplex. Es ist nicht einfach so einfach. Wir wollen es nicht verkleinern. Wir wollen es nicht kleiner machen als das, was ist. Aber in den dunkelsten Tagen von unserem Leben werden wir auch an der Hoffnung die uns Gott gibt, festhalten. Okay? Und so kämpfen wir unsere Kämpfe. Nicht nur gegen Depressionen, aber sonst alle Kämpfe, die wir in dieser Serie angeschaut haben. Ich glaube, Church, dass es einen Kampf gibt für unsere Psyche. Ich glaube, es gibt in dieser Zeit, in der wir leben, einen Kampf für unser Hirn, für unsere Gedanken. Wir leben in einer Zeit, in der es so viel Lärm gibt, wo so viele Sachen passieren auf dieser Welt und wir erleben sie in unseren Gedanken, als ob sie hier vor unseren Augen würden passieren. Und wenn wir etwas aus dieser Predigtserie lernen können, ist, dass wir nicht allein kämpfen. Wir kämpfen miteinander als Gemeinschaft. Wir kämpfen miteinander als Familie, füreinander als Familie. Und wir haben auch Gott an unserer Seite. Er ist hinter uns, er ist neben uns, er ist vor uns. Er ist da, immer. Und er wird uns nicht vergessen, er wird uns niemals verlassen. Wenn Gott mit uns ist, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen Gott sein? Wer kann gegen uns sein? Amen. Können wir aufstehen zum Schluss. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, die wir am Anfang dieser Serie zusammen angeschaut haben. Und du kannst diese Stelle vielleicht mitnehmen diese Woche und du kannst darüber meditieren. Das ist Gottes Verheißung für uns alle. Der Paulus sagt im 1. Thessalonicher 5, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen. Euer ganzes Wesen. Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Amen. Er wird dich und mich ans Ziel bringen. Und ich möchte zum Schluss noch für uns alle beten. Wir können unsere Augen zumachen. Und hey, wenn du da bist und du denkst, hey, die Predigt, die hat zu mir geredet, oder es gibt etwas gerade in deinem Leben, wo du sagst, ich möchte einfach, dass Gott eingreift. Ich habe es genug lang selber versucht, aus dieser Situation rauszukommen, aber ich glaube, ich brauche Hoffnung in meinem Leben. Dann können wir beten und ich werde einfach für dich beten. Und du kannst einfach deine Hände aufstrecken als Zeichen, dass du möchtest zu dieser Predigt eine Antwort geben. Vater im Himmel, danke für deine Gegenwart. Danke, dass wir in deiner Gegenwart alles finden, was wir brauchen. Danke, dass es nichts Besseres gibt als deine Gegenwart. Deine Gegenwart jetzt gerade in diesem Raum, aber sonst deine Gegenwart im Alltag. Deine Gegenwart, wenn wir am Kämpfen sind. Deine Gegenwart, wenn wir am dunkelsten Punkt von unserem Leben sind. Vater, danke, dass deine Gegenwart spürbar ist. Dass deine Gegenwart tröstet. Dass deine Gegenwart stärkt. Dass deine Gegenwart Hoffnung gibt. Vater, danke, dass deine Gegenwart heilt und wiederherstellt. Vater, danke, dass deine Gegenwart uns das gibt, wo wir am dunkelsten Punkt nicht finden, aber in dir können finden. Und das ist Hoffnung. Danke, dass du uns die Kraft kannst geben kannst, um am dunkelsten Punkt überhaupt zu sagen, aber es gibt eine Hoffnung. Und an dieser Hoffnung möchte ich festhalten. Danke, Herr, dass deine Güte immer da ist. Dass dein Erbarmen immer da ist. Dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Und Vater, ich bitte jetzt gerade für die Leute, die gegen Depressionen kämpfen, aus welchem Grund auch immer, Vater, ob es eine depressive Episode ist oder Depression ist, ich bitte, Herr, dass du kommst mit deiner Kraft, dass du kommst und die Leute füllst mit deiner Hoffnung, mit deinem Frieden, Herr, dass du die Gefühle kannst stillen, dass du die Emotionen, die die Leute haben, kannst stillen mit deinem Frieden. Dass sie können Hoffnung gerade in dem Moment spüren und auch erleben. Dass sie dich neu können erleben. Dass sie können erfrischt werden in dieser Situation. Herr. Vater, danke, dass du heilst. Danke, dass du ein Heiler bist. Dass du ein Wiederhersteller bist. Dass du uns siehst und dass für dich kein Problem zu gross ist und kein Problem zu klein ist. Vater, wir wollen dir alle Ehre geben, weil du uns siehst. Weil du uns nie verlässt, weil du uns nie vergisst. deinem Namen, in deinem mächtigen Namen, möchten wir beten, Herr. Amen. Amen. Hey, wir wollen jetzt